Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Wir sprechen über eine anonyme Webseite, die zum Boykott deutscher Kulturinstitutionen aufruft. Verschleppte Reform. Wir berichten von einer Debatte über die Neugliederung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Anarchischer Witz. Das Performance-Kollektiv Showcase Beat Le Mans versucht sich an Chaudalot de la Clos vor revolutionärem Skandalroman Gefährliche Liebschaften. Das kleine Grossmuseum in Berlin zeigt die Collagekunst des Bildsatirikers Georges Gross und wir werfen einen Nachblick auf die russische Netzserie Ehrenwort des Jungen. Sie wird auch in der Ukraine gesehen. Seit ein paar Tagen wird auf der Webseite StrikeGermany.org dazu aufgerufen, deutsche Kulturinstitutionen zu bestreiken, solange sie Kritik an Israel unterbinden würden, sich auf die BDS-Resolution des Bundestages stützen und weiterhin die Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance übernehmen. Registriert wurde die Webseite auf den Bahamas. Der dazugehörende Twitter-Account postet seit zwei Tagen. Es sieht so aus, als sollte mit der Webseite die Debatte darüber angeheizt werden, ab wann Israel-Kritik in Deutschland als antisemitisch eingeordnet wird. Bei mir im Studio ist Ingo Arendt. Er ist vertraut mit der internationalen Kulturszene, an die sich der anonyme Aufruf richtet. Die Grundfarbe der Webseite ist schwarz. Das Wort Strike poppt grellrot heraus. Join the Strike ist grün markiert. Das sind die Farben der Palästinenser. Der Text beginnt mit der Feststellung, es sei ein völkermörderischer Feldzug gegen Gaza im Gange, was Ingo Arendt wird weiter behauptet und gefordert.
Das ist ein relativ vehementer Aufruf, Sigrid Brinkmann, an alle Cultural Workers in Deutschland und auch im Ausland, sich gegen den sogenannten McCarthyismus im deutschen Kulturbetrieb zu wenden, von dem die anonymen Initiatoren des Aufrufs glauben, dass er eben die Freiheit der Meinungsäußerung bedroht. Und das ist nicht nur eine freundliche Bitte, sondern das wird relativ vehement eingefordert. Die drei Hauptforderungen sind einerseits, die Initiatoren fordern, dass die Kunst- und Kulturinstitutionen ihre Autonomie gegen die Politik behaupten, gegen solche Eingriffsversuche, wie wir es in Berlin mit der Antidiskriminierungsklausel hatten. Sie fordern, dass eben diese IHRA-Definition von Antisemitismus aus dem Jahr 2016 nicht angewandt wird in den Institutionen, sondern dass die konkurrierende Jerusalemer Erklärung von 2020 für die Arbeit zugrunde gelegt wird bei der Sensibilisierung von Antisemitismus, die eben Antizionismus nicht automatisch mit Antisemitismus identifiziert. Und sie fordern, Sie haben es gerade gesagt, dass die Kulturinstitutionen diese BDS-Resolution des Deutschen Bundestages nicht anwenden von 2019, die ja im Moment auch gerade wieder überarbeitet wird. Sie halten eben die Anwendung, diese Background-Checks, die daraus folgen, für Künstler, für strukturellen Rassismus oder, wie Sie schreiben, für antipalästinensischen Rassismus und sprechen von Racial Profiling. Und das wollen sie unterbunden wissen.
Wie viele Leute haben denn den Aufruf schon unterschrieben?
Naja, es fing erst ohne Aufruf an und inzwischen, also bis vor einer Stunde ungefähr, sind insgesamt über 650 Unterschriften zusammengekommen. Ist doch eigentlich für die zwei Tage der Laufzeit des Aufrufs eine relativ große Zahl. Der prominenteste Name ist der von Annie Ernaux, der Literaturnobelpreisträgerin, die ja auch schon unter Beschuss war wegen ihrer palästinafreundlichen Haltung. Man findet aber auch darunter eine Schauspielerin und Model-Influencerin wie India Moore, die auf entsprechenden Websites als eine der 100 wichtigsten Persönlichkeiten der Welt bezeichnet wird aufgrund ihrer Follower oder auch Lorenz Abu Hamdan, einen libanesischen Künstler. Aus dem deutschen Kulturbetrieb findet man bislang keinen wirklich prominenten Namen. Allerdings hat das New Yorker Tweller Festival, ein Festival, das schwarze elektronische Künstler präsentiert, bekannt gegeben, dass es in diesem Jahr seine Edition in Berlin nicht machen will. Und auf der Website von Al Jazeera wird darüber spekuliert, dass möglicherweise der Boykott, von dem Sie gerade gesprochen haben, die Berlinale oder den Gropiusbau treffen könnte, wenn dann Leute nicht zur Ausstellung kommen oder ihre Filme zeigen.
Man weiß ja nicht, wer hinter dem Streikaufruf stecken könnte. Lässt sich etwas daraus schließen, dass es zumindest einen Instagram- und einen Twitter-Account gibt?
Naja, man hat spekuliert, ob es vielleicht eine Satire-Geschichte ist, weil so ein paar humoristische Schlenker eingebaut sind in den Texten. Ich würde das jetzt zunächst mal ausschließen. Der Aufruf kommt doch recht streng und politisch aufgeladen daher. Und wenn Sie an Aktionen des Zentrums für politische Schönheit denken, wo man auch darüber spekuliert hat, ob die vielleicht dahinter stecken können, dann ist ja bei denen immer der Versuch, diese Ebenen von Fiktion und Realität spielerisch zu verunklaren, wie bei diesem Fake-Video von Olaf Scholz vor dem Bundeskanzleramt. Und das alles gibt es bei den Aufruf nicht. Er meint eben, was er sagt. Und auch die Idee, dass man dadurch den versteckten die im Kulturbetrieb versteckten Antisemiten sichtbar macht, dadurch, dass sie ihre Unterschrift auf dieser Website hinterlegen, kommt mir auch etwas umständlich vor eigentlich. Also die Antideutschen oder die Anti-Antisemiten, die gehen ja eh davon aus, dass der ganze Kunstbetrieb antisemitisch unterwandert ist. Was nützen ihnen da die einzelnen Namen?
Ja. Könnte diese Webseite vielleicht auch eine Weiterführung der Debatte um antisemitische Werke auf der Documenta sein? Denn im Frühjahr muss zum Beispiel ein Kuratorenteam oder ein einzelner Kurator bzw. eine Kuratorin der Documenta benannt werden. Wo stehen wir denn da jetzt eigentlich in dieser Debatte?
Auf jeden Fall ist es kein Aufruf, der die konstruktive Debatte eigentlich weiterführt jetzt. Denn es geht ja um Streik, nicht um Dialog. Das zeigt also schon eine weitere Stufe der Eskalation und der Verhärtung der Fronten an. Auch die Tatsache, dass sie anonym bleiben und nicht mit offenem Visier kämpfen, zeigt, dass also hier sich eine Verhärtung der Fronten andeutet. Diese ganze ultimative Rhetorik, auch die Tatsache, dass sie eben einen Streik wie die Eisenbahner oder die Landwirte machen wollen. Zudem werden eben sehr stereotype Nationalbilder aufgezeichnet. Auf der Website findet man eben plötzlich ein Bild von Richard Wagner oder von Caspar David Friedrich. Und da wird so ein Zerrbild von Deutschland zwischen Antisemitismus und romantischem Wahn gezeichnet, das ich auch problematisch finde und was eigentlich auch ein Alarmsignal für die staatliche Kulturpolitik sein könnte, egal wie man zu diesem Aufruf steht. Es zeichnet sich an, dass sich hier der Wind der Wahrnehmung auf Deutschland gedreht hat. Weil eben nicht mehr das Land der Freizügigkeit und der vielen Fördergelder plötzlich als das gelobte Land erscheint, sondern als ein staatlich reglementiertes System, in dem langsam die Kunstfreiheit eben zugrunde geht. Und was die Documenta anbetrifft, so steht ja da auch bevor, dass neue Gremien geschaffen werden und möglicherweise ein sogenannter Code of Conduct eingeführt wird. Wenn da auch die IHRA-Definition zugrunde gelegt werden könnte, könnte ich mir vorstellen, dass dieser Boykott sich auch auf die Documenta ausweitet und möglicherweise gar keine Kuratoren sich bewerben, um eine solche kastrierte Documenta dann zu führen und zu kuratieren.
Eine anonyme Webseite ruft Künstler aus aller Welt dazu auf, keine Konzerte mehr in Deutschland zu geben, keine Lesungen, keine Ausstellungen zu veranstalten. Wie ernst gemeint dieser Aufruf ist und was solche Aktionen bringen, darüber habe ich mit dem Kunstkritiker Ingo Arendt gesprochen. Danke für den Besuch im Studio.
Gerne.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist Deutschlands größte Kulturinstitution und mit ihren Dutzend Museen, Galerien, Bibliotheken und Archiven auch eine der größten Museumslandschaften weltweit. Diese Organisation mit ihrer starken Hierarchie wurde aufgetragen, sich zu reformieren. Und spätestens seit dem Gutachten des Wissenschaftsrates vor über 3 Jahren ist der Druck groß, Taten folgen zu lassen. Heute wurde bei einer Veranstaltung über den Stand der Reform und die weitere Entwicklung debattiert. Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio hat das öffentliche Gespräch für Fazit beobachtet. Wladimir, wer hat sich da zu einer Runde zusammengefunden?
Also in der Staatsbibliothek unter den Linden, wenige Meter von der Museumsinsel, organisiert von 3 Playern, dem Deutschen Kulturrat, der übrigens auch schon im Auftrag der Stiftung eine Broschüre über die Reform herausgegeben hatte, der RBB und die Stiftung selbst. Also schon eine In-House-Veranstaltung, kann man sagen, aber das änderte nichts an der Offenheit der Debatte, die nur eine Frage ausließ, nämlich inwieweit die Stiftung Preußischer Kulturbesitz selbst die eigene Reform bremst. Und natürlich wäre es gut gewesen, diese Frage an den anwesenden Stiftungspräsidenten Hermann Patzinger zu stellen, was nicht passierte. Also, waren Adressaten der Debatte vor allem die Kulturpolitik in Form von Bund und Ländern. Teilnehmer, also wie gesagt, Hermann Patzinger, dann Patricia Rahemipur, Chefin des Instituts für Museumsforschung und im Interimsvorstand der Stiftung, und Ulrike Lorenz, Chefin der Klassikstiftung Weimar unter anderem.
Was wurde denn nun über den Stand der Reformierung berichtet und welche Herausforderungen müssen bewältigt werden?
Also diese Stiftung gibt es ja seit fast 70 Jahren und sie sollte nach dem Zweiten Weltkrieg die kulturellen Hinterlassenschaften Preußens bündeln und über den Bund, vor allem über den Bund, aber auch die Bundesländer finanzieren. Daran hat sich eigentlich kaum was geändert, nur dass wir eben im Jahr 2024 in einer anderen Kulturwelt leben, also als damals. Und daher heißt es, die Stiftung braucht eine Erneuerung. Das hat ja auch ein Gutachten des Wissenschaftsrats bestätigt, das haben Sie kurz erwähnt, der schon vor über 3 Jahren sogar eine Auflösung der Stiftung vorgeschlagen hatte, aber zumindest vielleicht auch eine Verschlankung und eine stärkere Autonomie der Einrichtungen, vor allem der staatlichen Museen, also zum Beispiel der Museen, die auf der Museumsinsel zu finden sind. Und seit letztem Jahr läuft dieser Reformprozess, soll bis 2030 abgeschlossen sein. Die Museen sind jetzt inzwischen schon seit dem 1. Januar endlich eigenständiger. Die Direktorinnen können autonomer entscheiden. Es gibt einrichtungsübergreifende Themen und Teams. Klingt erstmal selbstverständlich, ist es aber nicht bei 15 Museen an 19 Standorten. Und Hermann Patzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, hat es heute so formuliert.
Wir wurden eigentlich von einer großen zentralistischen Organisation weg eigentlich zu einem Verbund, zu einem Netzwerk von möglichst autonom agierenden einzelnen Einrichtungen. Also mehr vom Tanker zur Flotte.
Und dazu wurden zum Beispiel eben Hierarchieebenen abgeschafft, etwa die Generaldirektion der einzelnen Museen. Die gibt es nicht mehr, jetzt nur noch Direktoren, Direktorinnen. Außerdem gibt es jetzt auch einen Interimsvorstand der Stiftung, der eben agiler sein soll, aber wie der Name schon sagt, noch gar nicht bestätigt ist. Es sind alles sehr langsame Prozesse. Vertreterin dieses Vorstands bei dieser Debatte war Patricia Rahemipur, Direktorin des Instituts für Museumsforschung. Sie hatte Interessantes beizutragen, unter anderem auch die Abkehr, ich sag mal, von einer reinen Publikumsorientierung hin zu einem Fokus der Vertiefung.
Vergesst die Besuchszahlen. Das ist nicht der Auftrag von Museen. Das ist schön, dadurch kommt Geld, das ist wichtig, das brauchen wir auch. Aber auf der anderen Seite ist der Auftrag der Museen auch Bildungseinrichtung zu sein. Ja. Und ich lieber eine Person, die rausgeht, was gelernt hat, als hunderte von Busladungen, die vor irgendwas abgeladen werden, wieder rausgehen und letztendlich keine Neuigkeit mit nach Hause nehmen, sondern das Instagram-Foto, was auch wichtig ist, aber in diesem Fall vielleicht nicht immer unbedingt die zentrale Aufgabe der Museen.
Und dazu passt auch, dass Hermann Patzinger darauf drängte, die Stiftung nicht nur als Museumsverbund, sondern eben auch als Forschungseinrichtung zu sehen. Also er forderte heute Abend, das fand ich bemerkenswert, nichts anderes als eine dauerhafte Beteiligung des Bundesforschungsministeriums an den Kosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Dafür gäbe es dann auch, das war so ein bisschen sein Angebot, einen Platz im Stiftungsrat, wo sie dann mitbestimmen können. Und in der Tat, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist ja auch ein Ort der Forschung, auch ein Ort der Wissenschaft, was nicht immer deutlich wird. Und es wird auch über einen neuen Namen nachgedacht. Auch das wurde kurz angesprochen, damit Preußen rausfällt. Aber das steht auf der Prioritätenliste nicht ganz oben.
Welche Rolle, Wladimir Balzer, spielt denn die Politik, der Bund und die Länder in Sachen Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz?
Das ist zentral, vor allem das Geld ist natürlich zentral. Das kommt natürlich bis auf ein paar Sponsoren und Spender vom Staat. Also der Gesamtetat der Stiftung liegt bei etwa 370 Millionen Euro. Davon kommt 3/4 vom Bund, der Rest von den Ländern. 370 Millionen, das ist eigentlich eher wenig, wenn man schaut, was diese Stiftung alles bewältigt an Museen und Archiven und Einrichtungen. Und reicht auch nach unabhängiger Meinung nicht, um diese Stiftung zukunftsfähig zu machen. Also Etaterhöhungen wären nötig, das wurde heute Abend auch gefordert, auch punktuell zum Beispiel von den Ländern. Könnte da etwas kommen? Sollte vielleicht auch etwas kommen? Seit fast 30 Jahren kommt derselbe Betrag, muss man sich mal vorstellen, von den Ländern. Da ist nichts passiert. Die bieten wiederum offenbar an, 3 Millionen mehr zu geben. Beim Bund ist das noch nicht klar. Da braucht es auch ein neues Stiftungsgesetz, was von der Kulturstaatsministerin Claudia Roth noch immer nicht angepackt wurde. Sie lässt da einfach noch sehr viel laufen, hofft darauf, dass die Länder sich mehr engagieren. Die wiederum fragen sich, was haben wir davon, wenn wir mehr Geld geben? Also viele Fragen sind da noch unbeantwortet. Und Ulrike Lorenz von der Klassikstiftung Weimar ist ja auch ein bisschen vergleichbar, deutlich kleiner, aber eben auch vom Bund und in dem Fall von einem Land getragen, nämlich Thüringen, beschwerte sich bitterlich über allzu viel Bürokratie und Hierarchien, die moderne Kulturarbeit schwer machen würden.
Zu der eigenen Schwerkraft, die wir durch unendlich komplexe Abstimmungs- und Kommunikationsprozesse, wir sind umgeben von bürokratisierten Rahmenbedingungen unserer Zuwendungsgeber, die es zusätzlich schwer machen, aus eigener Kraft flott zu werden und deutlich mehr aus den vorhandenen Finanz- und Personalressourcen rauszuholen. Wir verbrennen Steuergeld. Da muss Kulturpolitik ran.
Ja, also klare Worte von Ulrike Lorenz aus Weimar.
Noch ganz kurz, sind denn auch international Vergleiche gezogen worden mit den Reformbemühungen und Schritten anderer großer Kultureinrichtungen?
Ja, das ist getan worden, weil natürlich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit ihren Museen international auch mitspielt, sich vergleichen muss, zum Beispiel mit dem British Museum oder dem Louvre oder auch dem Smithsonian Institute. Und die sind alle wendiger, vor allem besser ausgestattet, hieß es. Da wurde eben zum Beispiel das Beispiel Smithsonian genannt, also der Museumsverbund in Washington D.C., der dreifache Etat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dreimal so viel Beschäftigte, aber eben genauso viele Museen. Also, es wurde klar nach diesem Abend, die Schonfrist für Deutschlands größte Kulturstiftung ist abgelaufen. Sie muss zu neuen Ufern aufbrechen und dafür braucht es nicht nur Reformwillen von innen, sondern auch das Interesse der Kulturpolitik in Bund und in den Ländern, auch mehr dafür zu tun.
Die Reformierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist seit 3 Jahren beschlossene Sache, aber sie kommt nur langsam voran. Eine Flotte ist der Tanker noch lange nicht. Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio hat am Abend eine Veranstaltung dazu besucht. Besten Dank für Ihre Informationen.
Gerne.
Das Institut für angewandte Theaterwissenschaften in Gießen ist so etwas wie die Kaderschmiede des freien Theaters. Vor über 25 Jahren hat sich dort das Performance-Kollektiv Showcase Beat Lümmo gegründet. Und seither hinterfragen die 4 Performer und Performerinnen mit anarchischem Witz Praktiken und Traditionen des Theaters. Am Hau, dem Hebbeltheater am Ufer in Berlin, hat sich das Kollektiv jetzt einen Klassiker der Skandalliteratur vorgenommen. Chaudalot de Laclos Briefroman Gefährliche Liebschaften aus dem Jahr 1782 zeichnet ein Sittengemälde des Ancien Regime. Es geht um Lust, um Liebe und Intrigen am Vorabend der Französischen Revolution. Heinrich Mann hat das Werk seinerzeit übersetzt. Es wurde mehrfach prominent verfilmt und diente auch Heiner Müller als Vorlage für sein 2-Personen-Stück Quartett. Barbara Behrendt kommt aus der Premiere am Hau. The Top 5 Letters of Liaison Dangereuse. Diesen Titel hat das Kollektiv für sein Stück gewählt. Laclos 175 Briefe schrumpfen bei Showcase Beat Lümmo, also auf gerade mal 5.
Noch nicht mal das, es sind eher 5 Sätze, auf die das hier zusammenschnurrt und die werden gegen Ende auch nur mal kurz so auf die Wand projiziert. Jeder Brief ist ein Liebesbrief, steht da zum Beispiel, oder dagegen bin ich machtlos. Das ist ja so ein Schlüsselsatz im Roman und es ist wie immer bei Showcase Beat Lümmo einfach ein sehr freier Umgang mit dem Ausgangsstoff und wer die Gruppe kennt, der wird jetzt auch nicht erwartet haben, dass hier jetzt eine Geschichte von Intrigen und Lust und Rache wie im Film zu sehen sein wird. Damit hat der Abend auch wirklich gar nichts zu tun. Aber womit der Abend dann schon was zu tun hat, ist diese Diskrepanz zwischen Imagination und Realität und vielleicht auch zwischen Lüge und Wahrheit und zwischen Schloss und Partygesellschaft dazugehören und davon ausgeschlossen sein, zwischen auch alter und neuer Welt, würde ich sagen. Das wäre zumindest meine Interpretation, aber man kann diesen Abend, glaube ich, nicht auf einen Nenner bringen. Und ich war da auch nicht die einzige ratlose Zuschauerin am Ende beim Blick in die Gesichter im Publikum. Zumindest.
Was passiert denn überhaupt auf der Bühne? Gesprochen wird nicht sehr viel?
Nee, gesprochen wird eben so gut wie gar nicht. Es wird ein bisschen was auf die Wände projiziert, aber ansonsten gibt es fast gar keinen Ton. Im Zentrum, die Hauptdarstellerin quasi, ist ein riesiges Seidentuch. Und die 4 Performer falten das am Anfang auseinander, bedecken damit die Bühne, tauchen dann so darin unter. Das ist so ein riesiges, buntes Tuch. Mich hat das so ein bisschen an den Sportunterricht erinnert. Da gab es auch immer dieses Tuch. Jeder hat dann so ein Stück vom Saum festgehalten. Dann konnte man so darunter durchkrabbeln. und der Wind ist drunter durchgezogen und dann sind eben die Kinder unten drunter durchgerannt und ein bisschen so ist das hier auch. Also die Spieler fächern die Luft unter das Tuch, das aber am Boden liegt, sodass darunter so eine versteckte Welt entsteht und die Spieler formen darunter dann so Körperskulpturen, angedeutete, schieben dann auch so Geräte von hinter der Bühne dazu. Das sieht aus wie Möbelstücke. Irgendwann kommt auch ein Mischpult rein und wir sind aber alle außen vor. Bis dann das Publikum eingeladen wird, das Schloss zu besichtigen, dieses vermeintliche Schloss, das darunter sich jetzt geformt hat. Und die Schlange ist lang, aber nur einige können rein, bis der Zugang dann wieder versperrt wird. Ich war leider nicht unter den Glücklichen. Und wenn die Menschen dann von hinter der Bühne wieder rauskommen, haben sie einen Drink in der Hand. Da gibt es also eine kleine versteckte Bar. Und irgendwann wird dann dieses Tuch endlich zur Seite geschoben. Und was wir sehen, ist natürlich kein Schloss, sondern auch keine illustren Möbel, sondern nur Boxen, ein Schlagzeug, ein Mischpult und ein Mann an einer singenden Säge. Und damit beginnt dann eine neue Welt, die Welt ohne Schloss, ohne magisches Tuch, ohne Ballraum. Und dieses Rätsel ist sozusagen gelüftet.
Mit der Komponistin Barbara Morgenstern hat Showcase Beat LeMot schon einmal zusammengearbeitet. Wir wollen nicht nur die singende Säge hören, sondern wir spielen jetzt mal Musik an, die sie für den heutigen Abend geschrieben hat. Wie, Barbara Behrendt, fügt sich denn die Musik in diesen Abend ein?
Ja, Barbara Morgenstern und Mike Majkowski, die sind da so mit Synthesizern und mit Keyboard und mit Schlagzeug am Werk und sind eben eigentlich die Konstrukteure dieser magischen Welt, dieses magischen Schlosses, weil die Musik das eben so atmosphärisch auflädt. Und was wir gerade gehört haben, sind eigentlich ja mit die wenigen Worte, die da überhaupt zu hören sind, nachdem das Tuch gelüftet ist und sich diese neue Welt ausgebreitet hat. Da sitzen nämlich dann die PerformerInnen am Boden und bewegen sich so wie junge Vögel, würde ich sagen, die nach der Apokalypse dann neu geschlüpft sind. Und dazu tanzt eben dieser Sänger, den wir gerade gehört haben, ein Mensch mit haariger Fellmaske über die Bühne, der von den Ursprüngen und vom Ende aller Dinge erzählt. Und ich glaube, darum geht es eben auch. Also das Ende der Welt, das Ende der alten Welt zumindest.
Wie fällt Ihr Fazit nach diesem Abend, dieser Premiere aus?
Es ist schon wirklich ein ganz schön kryptischer Abend. Also in der Ankündigung war was von Revolution zu lesen, würde ja auch passen zum Roman 1782, direkt vor der Französischen Revolution geschrieben. Davon habe ich jetzt wenig gesehen. Ich finde, wie gesagt, es geht eher um das Ende der alten Welt, um den Weltuntergang, die aber dann doch ganz schön trist und karg ist, diese neue Welt, die da unter dem Tuch bloßgelegt wird. Und eigentlich war es vorher viel schöner mit diesem magischen Schloss, mit dieser Vorstellung darunter, aber natürlich auch ungerecht, weil da wenige Zugang zu haben. Das Schöne bei Showcase Beat LeMot ist eben, dass sie zwar postdramatische Performances machen, aber eigentlich so wenig voraussetzungsreich sind und keine Literatur, kein Insiderwissen verlangen, sehr verspielt, sehr sinnlich arbeiten. In ihrer letzten Arbeit, bei der so 1000 Dinge vom Schnürboden gefallen sind, da fand ich das wirklich schön, wie sehr es um philosophische Fragen ging, um physikalische Experimente, ganz sinnlich. Dieser neue Abend hat zwar auch sowas Verspieltes, aber also ein wirklich starker philosophischer oder gesellschaftlicher Gedanke, finde ich, formt sich da nicht so richtig. Und wirklich unterhaltsam ist es dann eben auch nicht auf 80 Minuten mit allein diesem Spiel, mit diesem magischen Tuch.
Barbara Behrendt hat die Premiere von The Top Five Letters of Liaison Dangereuse im Berliner Hebbel Theater am Ufer besucht. Ein neues Stück vom Performance-Kollektiv Showcase Beat LeMot.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Frederik Würwig für uns.
Bei den Bayreuther Festspielen wird in diesem Jahr Simone Young Richard Wagners Tetralogie Der Ring des Nibelungen dirigieren. Das teilten die Festspiele heute mit. Die Australierin Young ist die erste Dirigentin, die beim Ring in Bayreuth am Pult stehen wird. Zuvor hatte Philipp Jordan abgesagt. Simone Young hat an weltweit führenden Opernhäusern dirigiert. Die Inszenierung der vier Opern des Ringzyklus geht in das dritte Jahr. Die Regie führte bislang Valentin Schwarz. Seine Deutung galt zuletzt als umstritten. Bei den Bayreuther Festspielen wird es in diesem Jahr erstmals mehr Dirigentinnen als Dirigenten am Pult geben. In Frankreich hat ein feministisches Kollektiv zu Kundgebungen gegen sexuelle Gewalt und Sexismus aufgerufen. Die Aktion in Paris und anderen Städten hängt mit Äußerungen von Präsident Macron zusammen, der im Dezember den Schauspieler Gérard Depardieu in einem Fernsehinterview unterstützt hatte. Depardieu ist wegen Vergewaltigung angeklagt. Es liegen gegen ihn auch Anzeigen wegen sexueller Übergriffe vor. Er weist die Vorwürfe zurück. Macron sprach von einer Menschenjagd auf einen so wörtlich riesigen Schauspieler. Die Gruppen, die heute demonstrierten, haben sich im Kollektiv Grève Féministe, also feministischer Streik, zusammengeschlossen. Sie teilten mit, seit MeToo seien in Frankreich Fortschritte erzielt worden. Diese dürften nicht durch unverantwortliche, schwerwiegende und sexistische Äußerungen des Präsidenten zunichte gemacht werden. In Myanmar ist die preisgekrönte Dokumentarfilmerin Shin Daewe zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein von der Militärjunta kontrolliertes Gericht befand die 50-Jährige für schuldig, gegen das Antiterrorgesetz des Landes verstoßen zu haben. Shin Daewe war im Oktober festgenommen worden, als sie eine Drohne für Filmaufnahmen abholen wollte. Berichten zufolge soll sie tagelang verhört und auch gefoltert worden sein. Die Filmemacherin hatte mit ihrem Streifen Now I Am 13 aus dem Jahr 2013 mehrere Preise gewonnen. Erzählt wird die Geschichte einer Teenagerin aus Zentralmyanmar, der aufgrund der Armut ihrer Familie der Zugang zu Bildung verwehrt bleibt. Insgesamt hat Daewe mehr als 15 Dokumentarfilme gedreht, die bei internationalen Festivals gezeigt wurden. Ein Teil der finnischen Musikindustrie ist gegen die Teilnahme Israels am diesjährigen Eurovision Song Contest. Mehr als 1400 Vertreterinnen und Vertreter der Musikbranche unterzeichneten laut BBC eine Petition, in der sie darauf drängen, Israel wegen angeblicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen vom ESC auszuschließen. Falls dies nicht geschehe, solle Finnlands öffentlich-rechtlicher Sender YLE den Beitrag seines Landes zurückziehen. Der Sender teilte mit, er beobachte, wie sich die Europäische Rundfunkunion EBU, die Organisatorin des Wettbewerbs, zu dem Thema positioniere. Musiker werfen YLE vor, mit zweierlei Maß zu messen, da der Sender zu den ersten gehörte, die 2022 einen Ausschluss Russlands vom ESC forderten. Die EBU schloss Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine dann von der Teilnahme aus.
Das deutsche Bürgertum und die reaktionäre Haltung der Eliten nach dem Ersten Weltkrieg waren dem Maler und Zeichner Georges Grosz ein Graus. Die Nationalsozialisten entfernten seine Bildsatiren umgehend aus Museen. Grosz emigrierte in die USA, er fand dort Anerkennung, er lehrte Kunst und kehrte 1959 mit 66 Jahren doch zurück in seine Heimatstadt Berlin. Wenig später starb er. Weil der Stadt wenig daran zu liegen scheint, dem Künstler Grosz ein eigenes Museum einzurichten, ergriff der Schweizer Galerist und Sammler Jürg Ludin 2021 zusammen mit einem Förderverein die Initiative. Er ließ sein Atelier und Wohnhaus auf dem Grundstück einer alten Tankstelle an der Bülowstraße in Schöneberg umbauen und schuf so Platz für das kleine Grosz-Museum, zumindest für die Zeit bis 2026. Im Halbjahrestakt wurden Ausstellungen erarbeitet. Für die aktuelle Sonderausstellung hat das kleine Grosz-Museum zum ersten Mal mit der Akademie der Künste Berlin kooperiert. Rosa von der Schulenburg, die die Kunstsammlung der Akademie leitet, hat sie co-kuratiert. Schönen guten Abend, Frau von der Schulenburg.
Guten Abend.
Sie fokussieren aktuell auf Georges Grosz' Kunst der Collage. Er hat vor dem Zweiten Weltkrieg mit dem genialen John Hartfield zusammengearbeitet und auch in den USA Fotomontagen geschaffen. Woher kommen die Werke für die Ausstellung?
Die Werke kommen aus der Akademie der Künste Berlin. Und zwar aus der Kunstsammlung. Wahrscheinlich die meisten wissen gar nicht, dass die Akademie eine Kunstsammlung hat, denn wir haben ja keine festen Ausstellungsräume, sondern sind höchstens mit Leihgaben dann auch in den Ausstellungen vertreten. International leihen wir Werke aus und wir haben einen großen Grosz-Bestand und wir haben die meisten Collagen von Grosz Also nicht nur in der Kunstsammlung, sondern auch in dem Archiv Bildende Kunst. Wir haben ja durch diesen Großverein, haben wir erstens mal aus dem Nachlass Leihgaben und eben auch von Sammlern, die wirklich große Enthusiasten sind, sich auskennen und auch diesem Museum zum Teil verbunden oder man kennt sich einfach.
Die Ausstellung hat den Titel A Piece of My World in a World Without Peace, also ein Teil meiner Welt in einer friedlosen Welt. Was für einen inhaltlichen Schwerpunkt setzen Sie in der Show?
Das ist ein Titel, den er mal verwendet hat für eine Ausstellung, die gezeigt wurde in New York. Eine Retrospektive von Werken von der Zeit des Ersten Weltkrieges bis in die Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und so spannt sich auch bei uns der Bogen von Dada bis zur Pop-Art. Und ja, Schwerpunkte. Am Anfang steht Dada eben. Aber das früheste Werk ist gar kein dadaistisches, so im strengen dadaistischen Sinne, sondern eine Collage von 1917, die er für einen Gedichtband von Wieland Herzfelde geschaffen hat, also dem späteren Malik-Verleger. Und zwar, der Gedichtband heißt Sulamit. Wir haben die Originalmontage in der Kunstsammlung. Dann geht es weiter mit der Zusammenarbeit mit Hartfield, dem Bruder ja von Wieland Herzfelde. Die haben beide sehr viel mit typografischen Elementen gearbeitet, Gross und Hartfield, für Satirezeitschriften. Also es ist dann auf dem Titelblatt gewesen oder eben auch in den Zeitschriften, beispielsweise als Reklame für die Cross-Mappen, die dann bei Malik Verlag verlegt wurden. Dann geht es weiter mit eigenen Werken, zum Beispiel mit der Mappe mit Pinsel und Schere. Das sind Schwarz-Weiß-Reproduktionen von Aquarellen. Wir haben auch ein Original-Aquarell aus einer Galerie in Berlin bekommen, wunderbar die Brillantenschieber und das auch dann vergleichend zu sehen im Druck, der auch hervorragend ist, aber auch das Original mit diesen wirklich säuberlichst geklebten Teilen. Man muss genau hinschauen, um zu sehen, wo das aquarellierte Hosenbein eben eine Bügelfalte hat, die eben ein Foto ist, das eingeklebt wurde. Oder die brillanten Perlenkette, die ist auch aufgeklebt. Es hätte auch vielleicht auch gemalt sein können. Er war ein Perfektionist. Weniger perfekt geht es dann weiter in der Bildpost, die wir aus dem Archiv haben. Da spannt sich der zeitliche Bogen von der Berliner Zeit bis in die amerikanische Zeit. Er war ein großer Korrespondent. Er hat an seinen Schwager eine Postkarte geschickt oder an Paul Westheim. Und es sind Collagen mit viel witzigen, aber auch abgründigen Texten. Unsere Lieblingspostkarte hat die Zeile "Mir brummt's the head". Und man sieht man einen Grübler, die Ellbogen aufgestützt und über ihn bricht die abstrakte der 50er Jahre Nordamerikas herein wie eine Gewitterwolke. Also es ist wirklich umwerfend.
Kann man, Frau von der Schönburg, sagen, dass Georges Grosz die Collagetechnik auch genutzt hat oder dass sie ihm geholfen hat, sich die fremde, für ihn fremde US-amerikanische Kultur anzueignen?
Ja, das bringen Sie ganz genau auf den Punkt. Das war für ihn wirklich ein Mittel. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Erstens mal, er wollte ja unbedingt nach Amerika auch, ja. Und er war begeistert von diesem American Way of Life. Es war überwältigend, dass dieses Warenangebot, es schien alles so verfügbar zu sein und alles so perfekt. Die Frauen in diesem Magazin perfekt. Die Küchen, das Warenangebot, besonders interessiert hat ihn das Fleischangebot, also Stecks oder Hähnchen, der Truthahn. All das hat er auch ausgeschnitten und hat so seine Gelüste im Grunde genommen im sehr privaten Werk zusammengeführt. Wir haben Einzelblätter, einzelne Collagen aus dieser sehr fruchtbaren Spätzeit der 50er Jahre. Und wir haben ein Collagenbuch, das ist vielseitig, das hat 66 Seiten und es sind auch noch eingeklebt Zeitungsartikel. Und das ist eingebunden in einen ehemaligen Prachtband von Renoir-Zeichnungen. Den hat er ausgeschlachtet und hat Blätter von dem New Yorker, diesem sehr klugen Cartoon-Magazin, eingebunden. Das war ihm aber nur die Grundlage, um zu collagieren. Das hat er über viele Jahre gemacht. Also die Besucher und Besucherinnen können das elektronisch durchblättern. Und daneben liegt das Original und auch die Ausgabe des New Yorkers, die er verwendet hat. Und das ist wirklich spannend. Das war ja nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und man lernt erstens mal die Zeit kennen, aber man lernt auch Grosz auf eine ganz private Art und Weise kennen. Das Essen spielt eine unglaublich große Rolle. Der Alkohol spielt allerdings eine nicht minder große Rolle. Und das war für ihn eigentlich ein Problem. Und das kommt auch zum Tragen in bestimmten Elementen, die irritieren. Da gibt es solche Elemente, die sind einfach ekelerregend. Zum Beispiel haben Sie eine Champagnerflasche und da ist in dieses schöne Etikett ist so ein Geschwür eingebaut, ja. Oder Sie haben an einer Stelle, wo es wirklich nicht passt, aus einem Medizinbuch so einen Gewebeschnitt. Und dann ist da noch so ein Kasten Weißbrot drauf. Also da vergeht einem so ein bisschen der Appetit.
Das kleine Grossmuseum kauft ja keine Werke an. Es besitzt auch kein Archiv. Insofern ist die Kooperation mit der Akademie der Künste ein Glücksfall. Wie hat sich diese denn angebahnt?
Ich wurde gefragt vom Grossmuseum, man kennt die Collagen in unserer Sammlung und man fragte mich, ob ich das machen möchte und ich sagte ja, sehr, sehr gerne, aber weil ich ja schon einen Fulltime-Job habe, möchte ich das gerne mit einer Freundin zusammen machen. Wir haben zusammen in grauer Vorzeit, also im letzten Jahrtausend, wenn man so will, unsere Doktorarbeiten über George Cross geschrieben. Und Birgit Möckel bringt als Mitgift quasi zu dieser Ausstellung mit, dass sie sich auch schon mit den Collagen, den amerikanischen, beschäftigt hat und auch unsere Collagen in der Akademie kannte. Und wir beide brennen seitdem eigentlich für Cross, haben uns immer wieder mit ihm beschäftigt. Er beschäftigt uns seit dieser Zeit und sie war sehr gerne bereit. Und es war eine super Zusammenarbeit.
Die Finanzierung des wirklich kleinen Grossmuseums ist für 5 Jahre gesichert. Es wird mit großem Engagement ehrenamtlich geführt. Es wird natürlich gehofft, dass die Stadt Berlin sich für die Zeit danach finanziell beteiligt oder das Museum übernimmt. Was meinen Sie, wie stehen die Chancen dafür?
So wie ich Berlin kenne, stehen sie schlecht, weil es so viele leere Hände gibt, die hingestreckt werden. Aber das Grossmuseum, das muss in Berlin bleiben. Das ist so was Großartiges, wenn die woanders hinzögen, weil sie hier nicht eine Finanzierung über Stadt, Land oder auch den Bund bekommen. Vielleicht gehen sie dann in die USA. Das wäre doch wirklich schade. Abgesehen davon, nicht nur das, was da gezeigt wird, auch der Ort, wo es gezeigt wird, der ist so wunderbar. Man kann da entschleunigen. Das ist ein kleines Museum, ein traumhafter Ort. Man kann sich konzentrieren. Das ist eine Labsal zu diesen großen Museen, wo man eigentlich oft überfordert ist. Da hat man Muße und Zeit bringt man, glaube ich, da einfach schon mit, indem man über die Schwelle tritt. Dann entschleunigt man. Und das ist eigentlich jeder Ausstellung auch zu wünschen, dass die Leute länger verweilen und genauer hinschauen.
Das ist eine Einladung, die Ausstellung zu besuchen. Heute wurde sie eröffnet, eine Ausstellung mit Collagen des Künstlers Georges Grosz im kleinen Grossmuseum in der Bülowstraße in Berlin. Rosa von der Schulenburg hat sie co-kuratiert. Ihnen besten Dank für das Gespräch.
Gerne.
In der russischen Stadt Irkutsk wird ein 15 Jahre alter Junge an einer Bushaltestelle erschlagen. Menschen, die als Zeugen aussagten, fühlten sich an Gewaltszenen aus der neuen Filmserie Ehrenwort eines Pazan, Blut auf dem Asphalt, erinnert. Die Ermittlungsbehörden erkannten keinen Zusammenhang zwischen der Mordtat und der Serie. Seit 2 Monaten wird über die Serie nicht nur in Russland, sondern auch in der Ukraine diskutiert. Die ukrainischen Sicherheitsorgane berichten derweil besorgt, dass in Kiew ein Jugendlicher überfallen worden sei. Sie gehen davon aus, dass die russische Serie anstiftend wirkte. Die in Russland und der Ukraine aufgewachsene Autorin Inga Lisenkevich hat sich Folgen von Ehrenwort eines Pazan für uns angeschaut.
Merk es dir gut. Jetzt bist du ein Pazan. Du bist von der Straße. Um dich herum sind Feinde.
Andrei ist einer der Hauptprotagonisten der russischen Serie Ehrenwort eines Pazan, Blut auf dem Asphalt. Der 14-Jährige musste kürzlich eine heftige Schlägerei überstehen, Zeichen der Initiation einer Jugendbande. Jetzt ist auch er ein Pazan und wird in die Materie eingeführt.
Sie hatten Stutzen dabei. Sie haben Granaten auf Einheimische geworfen. Es waren richtig wild.
Kasan, Hauptstadt der Autonomen Republik Tatarstan in Russland, Ende der 1980er. Die Stadt ist unter Jugendbanden aufgeteilt. Wer nicht in der Gang ist, gilt als Chushpan. Freiwild.
Ein Pazan entschuldigt sich nicht.
Die Produktion begann noch vor dem Großangriff Russlands auf die Ukraine. Erschienen ist die Serie vor 2 Monaten auf den russischen Streaming-Plattformen Wing und Start. Wing gehört der überwiegend staatlichen Rostelekom, die westlichen Sanktionen unterliegt. Überraschend? Obwohl russische Filme und Serien in der Ukraine offiziell gar nicht ausgestrahlt werden, und das Interesse dafür drastisch zurückgegangen ist, werden die Episoden auch in der Ukraine geschaut, erzählt Medienexpertin und Kulturjournalistin Lena Tschetschenina.
Anfangs gab es viel Panik, dass russischer Content eingedrungen ist und was das für Folgen haben könnte.
Die Ukrainer distanzieren sich nicht nur von russischen Inhalten, sondern auch von der russischen Sprache.
Momentan gilt es eigentlich als peinlich, sich russischen Content anzuschauen. Aber es gibt doch die Neugier, was da geboten wird. Einige der Leute, die sich zur Serie geäußert hatten, haben sich daher auch zuerst ausführlich dafür gerechtfertigt, warum sie sowas überhaupt schauen. Als Grund wurde oft genannt, dass man schließlich wissen müsse, was die Teenies sehen.
Die Serie ist in der Ukraine nur durch Raubkopien verfügbar. Die illegale Verbreitung könnte aber im Sinne der Produzenten sein. Die Produktion wurde vom staatlichen russischen Fernsehen, der National Media Group sowie dem Institut für Entwicklung des Internets finanziert. Diese Organisation wurde 2014 gegründet und verteilt staatliche Gelder an sogenannte Kriegsblogger. Auch fiktionale und dokumentarische Filme, die die Eroberung der Ukraine und die sogenannten traditionellen russischen Werte verherrlichen, werden finanziert. Medienexpertin Lena Tschetschenina.
Es ist klar, dass die Serie propagandistisch ist. Von einer Plattform finanziert, die propagandistischen Content für Jugendliche produziert. Es geht um die Idee, dass Stärke Macht gibt. Der Starke ist im Recht.
Die Serie basiert auf einem dokumentarischen Werk des Schriftstellers Robert Garaev. Das Kolorit der späten Sowjetunion samt Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit haben die Macher gut getroffen. Die Serie spricht anscheinend die Teenies von damals an, aber auch die von heute. Zum Erfolg sowohl in der Ukraine als auch in Russland trägt der Soundtrack mit Rock und Pop der 80er wesentlich bei.
Ausgerechnet diese Oldschool-Musik ist gerade bei unseren Teenagern sehr populär. Die Songs sind gut ausgewählt. Sie passen in diesen Trend.
Musikalisches Hauptereignis der Serie ist jedoch ein neuer Titel, Bayala. Aufgenommen im Jahr 2020 von der tatarischen Sängerin Aygel. Aygel und ihr Bandpartner haben sich gegen Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ausgesprochen. Sie haben daher ein Auftrittsverbot und sind nicht mehr in Russland. Im Abspann der Serie werden sie nicht erwähnt. Ihr tatarischer Song erobert inzwischen die Musikcharts, auch in der Ukraine. Warum diese Serie vom Institut für Entwicklung des Internets mitfinanziert wurde, kann man nur erraten. War es der Versuch, den gesamten postsowjetischen Raum in eine gemeinsame nostalgische Stimmung zu versetzen? Wollte man die Zuschauer daran erinnern, dass Stärke in Russland über dem Recht steht? Oder soll der charismatische Vova Adidas, Rückkehrer aus dem Afghanistan-Krieg, traumatisiert, gewalttätig und doch seinen eigenen Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit folgend, Sympathie für die Rückkehrer aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stiften?
Diese Fragen haben sich unsere Autorin Inga Lisenkevich beim Schauen der russischen Netzserie Ehrenwort eines Pazan aufgedrängt. Welche Themen die Feuilletons vom 12. Januar bewegen, das weiß Ulrike Timm.
Für die AfD und den Rechtsextremisten Martin Sellner sei es ein großer Erfolg, dass ihr offenbar nicht so geheimes Geheimtreffen aufgeflogen sei, mutmaßt die Taz. Hier wurde wohl ganz nüchtern und offen über Deportations- und Vertreibungspläne gesprochen. Die breite Berichterstattung trägt aber unfreiwillig dazu bei, dass das Schlagwort Remigration nun in aller Munde ist, so die Taz. Es ist das erklärte Ziel von Martin Sellner und Götz Kubitschek, diesen Begriff in die Debatte einzubringen und damit die Grenzen des Sagbaren zu verschieben, um ihn gesellschaftsfähig zu machen. Das ist ihnen gelungen. Bittere Erkenntnis und eine scharfe Kurve. Eine bittere Pille müssen die Anhänger der süßen Zuckerkügelchen Globuli geheißen schlucken. Im Zuge der Sparmaßnahmen will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Kostenerstattung bei Homöopathie stoppen. Das gibt Krach, ist sich wohl nicht nur die Frankfurter Allgemeine sicher, sie findet den Schritt aber richtig. Wohl niemand will Globuli verbieten, doch ein richtiger Schritt wäre es, wenn die Sonderregeln für Homöopathie und Anthroposophie abgeschafft werden, auch wenn der Druck erheblich werden wird. Ob verliebte regierende Bürgermeister mit Sonderregeln rechnen können? Berlins Kai Wegner trat die Flucht nach vorne an und posaunte seine Liebe zur Parteifreundin und Senatskollegin Katharina Günther-Wünsch offenherzig heraus. Ein Abhängigkeitsverhältnis, eine Affäre, bei der sich Berufliches und Privates nicht trennen lassen? In der Hauptstadt geht das halt, ein Spruch, der Gustav Seibt von der Süddeutschen Zeitung hochgradig nervt. Ja, es geht in Berlin, weil es in Berlin immer Leute gibt, die alles Mögliche damit rechtfertigen, dass das in Berlin geht. Wir sind in Berlin, wir sind so weit fortgeschritten, wir haben uns das reiflich überlegt. Das sind keine Aussagen zur Sache, etwa Compliance-Regeln zu Liebesbeziehungen in Abhängigkeitsverhältnissen, schreibt die Süddeutsche. Es sind Lehrformeln, die an lokale Einverständnisse appellieren, genauer an die ortsübliche Wurstigkeit. Denn die Berliner Toleranz, die erst seit einer halben Generation Weltoffenheit heißt, war im Kern nie mehr als die von großstädtischer Anonymität beförderte Gleichgültigkeit im Nebeneinanderherleben der Eingesessenen und der hier Hereingeschneiten. Dann setzt der Autor an zu einer imposanten Suada wieder den langwierig verlaberten Berlin-Diskurs, der im Rest der Republik so nervt. Das mag durch sämtliche Berliner Klischees spazieren, was die Süddeutsche zusammenträgt, ist aber lesens wie bedenkenswert. Und dazu toucht die Geliebte dem Geliebten auf einem mittlerweile ziemlich bekannt gewordenen Foto ans Herz. Vielleicht werde Regieren ja ohnehin überschätzt, mutmaßt Dirk Schümer in seinem Wochenrückblick in der Welt. Der berühmteste lebende Deutsche, der in dieser Woche verstarb, hatte schließlich weder studiert noch ein staatliches Amt bekleidet und es dennoch zum Kaiser geschafft. Olaf Scholz wird das nie erreichen, da kann er sich beim Aussitzen von Problemen und Vergessen von Gesprächen noch so bemühen, meint Dirk Schümer und tritt noch einmal nach. Die Halbwertszeit eines großen Sportlers ist wundersamerweise heute erheblich stabiler als die eines mächtigen Politikers. Das gehört zu diesen unübersichtlichen Zeiten. Der wahrlich nicht erfolglose Tony Blair hat gegenüber Franz Beckenbauer einmal geäußert, wie stolz er sei, einem echten Weltstar die Hand drücken zu dürfen. Man weiß, dass Blair Königin Elisabeth verehrte und partout nicht begriff, wie ein einzelner Mensch fern der Meinungsumfragen und der Moden über Jahrzehnte beim Volk derart populär sein konnte. Ein demokratischer Politiker schafft es nicht, bei Bürgern wie bei Bauern anzukommen. Königin müsste man sein oder am besten Kaiser.
Ulrike Timm hat die Kulturpresse vom Freitag gelesen. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigurd Brinkmann. Eine gute Nacht wünsche ich.